davon leben? Kann man davon leben? Kann man davon leben? Oder geht das eher nebenbei?
Heidi Dai und Rock'n'Roll.
KinderliedermacherIn. Beruf oder Berufung?
Alles, was interessant ist, rund um Kindermusik und Kinderlieder.
Yeah. Yeah.
Hallo Matthias.
Hallo Lucia.
Hallo Wolfgang.
Hallo, hallo.
Schön, dass du da bist und wir freuen uns gleich darauf, uns mit dir zu unterhalten. Vorher habe ich noch eine Frage an Lucia. Lucia, du machst eine Reise mit der Zeitmaschine und bist eingeladen bei den Cashs. Und es sind viele Gäste da, unter anderem Friedrich Fahle, Dorothee Kreusch-Jakob, Katie Melua.
Krass, hast du dich vorbereitet.
Und Clouseau. Und bei den Cashs muss man sich den Eintritt mit einem Song verdienen. Du wirst also aufgefordert, einen deiner Songs vorzuspielen. Welchen spielst du?
Das ist eine sehr gute Frage, die ich, glaube ich, damit beantworten würde. Ich würde wieder gehen.
Nein, komm. Das Ich stehe auf für Frieden könntest du auf jeden Fall singen.
Also erstmal, Ich stehe auf für Frieden ist ein Lied, wo ich mir wünsche, dass es von alleine wächst, wenn es wächst. Und nicht ein Lied, das nach außen getragen werden soll, muss, was auch immer. Also das würde ich schon mal nicht nehmen.
Die Feder.
Nee, auch nicht. Eine Melodie voll Glück würde ich nehmen.
Okay.
So was ganz Nettes. Ich glaube, das zeigt meinen Charakter ganz gut. Und du? Ich weiß nicht mehr, wer bei dir auf deiner Playliste stand, aber was würdest du singen?
Über das Meer zum Beispiel.
Du bist so ganz klar.
Ja, das ist ein Song, den kann ich gut. Das ist so, da spiele ich Gitarre und das ist, da singe ich dazu, da fühle ich mich wohl. Und ich weiß, dass das auch Menschen mitnimmt. Das könnte ich mir vorstellen, gefällt auch den Gästen am Tisch der Carter Cashs.
Okay, und jetzt haben wir aber Wolfgang Hering zu Gast und wir wollen ja nicht, dass er nervös wird, weil wir hier über irgendwas Komisches reden. Hallo Wolfgang, schön, dass du da bist.
Hallo.
Wolfgang Hering, das ist ja, sag ich mal, eins der Urgesteine der Kindermusik in deutscher Sprache. Ursprüngliches Gründungs- und treibendes Mitglied vom Trio Kunterbunt. Damit hat er schon früh die Kindermusikszene bereichert um viele tolle Songs.
Es ist auf jeden Fall ein Name, den man, wenn man in der pädagogischen Welt unterwegs ist, auf jeden Fall gehört hat, würde ich sagen. Oder gelesen.
Gelesen vor allen Dingen, und das ist ja das, auch das Spannende. Ich würde mal schätzen, dass du derjenige von uns bist, der am meisten Bücher veröffentlicht hat in seiner Karriere. Das hat ja schon in den 80ern angefangen bei dir, oder?
Ja, das hat sich einfach so ergeben. Ich habe einfach mein Studium finanzieren müssen und habe da Gitarrenunterricht gegeben und auch Tutorien an der Uni. Das hat sich dann auch so entwickelt. Das heißt, ich habe Gitarrenunterricht gegeben und da hatte ich dann Studenten und Studentinnen als Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Und aus dieser Geschichte, dass ich einfach dann Kinderlieder gesucht habe, die sich für den Gitarrenunterricht eignen.
Und die daraus sind dann Kinderlieder zum Einsteigen und Abfahren geworden?
Genau, das war dann sozusagen, ich habe dann mich mit dem Bernd Meyerholz zusammengetan, den habe ich im Studium kennengelernt. Wir waren also Studenten, haben Diplompädagogik studiert, also Erziehungswissenschaften. Und dann haben wir auch uns so kennengelernt, dass wir dann auch schon so angefangen haben, Auftritte zu machen bei Kinderfesten. Und nebenbei habe ich dieses mit dem Gitarrenunterricht immer so weiterentwickelt. Und dann hatten wir dann auch die Idee, das könnten wir doch dann Verlagen anbieten. Und sind dann wirklich, das war dann sozusagen dann in den 80er Jahren, Anfang der 80er Jahre, also nach meinem Studium, haben wir dann das Angebot an verschiedene Verlage gemacht, sind sogar rumgefahren. Das heißt, wir haben uns dann wirklich ins Auto gesetzt und sind halb Deutschland abgefahren und sind zu den Verlagen hingefahren. Und dann
einfach geklingelt und?
Und ja, wir haben uns dann schon einen Termin da vorher gemacht. Ne?
Und Foggenreiter hat dann zugeschlagen.
Und Foggenreiter hat zugeschlagen. Wir haben da auch ein paar andere Verlage kennengelernt und haben da schon mit denen verhandelt und saßen da und haben gesagt, wir haben die Idee, dass man Gitarren lernen kann, auch mit Kinderliedern.
Du hast, also Foggenreiter, du hast mit Rowohlt gearbeitet, du hast mit Helbling gearbeitet, du hast schon viele Verlage durch. Ich habe zu Hause in meinem Bücherschrank nochmal geguckt und habe ein Buch rausgezogen, das heißt Nils und der Nikolaus. Erinnerst du dich an das Buch?
Ja, das war ein Bilderbuch. Ne?
Genau, mit so, aber auch mit 5 nikoläusischen Liedern, ja, so heißt es.
Genau.
Und das ist erschienen im Baumhaus Verlag. Ja. Und ich weiß, das ist vielleicht nochmal ein interessantes Thema, weil einige von uns waren ja beim Baumhaus Verlag, ich zum Glück nicht. Erzähl mal vielleicht.
Ja, da hat mir zum Beispiel auch eine schlechte Erfahrung gemacht mit dem Verlag. Der hat dann zum Beispiel uns eingeladen, wir haben Konzerte gemacht und hat dann einfach unsere Gage, die wir ausgemacht haben, nicht bezahlt. Ne? Und dann haben wir noch eine Mahnung geschickt und auch, das war dann noch ähnlich bei Absprachen zu Büchern und CDs. Und es war einfach ein unseriöser Verlag, würde ich mal sagen, im Nachhinein. Und irgendwie dann ein Dreivierteljahr später hat er dann gesagt, er hätte doch schon längst überwiesen. Also es war sehr, sehr unseriös und wir sind da richtig auf die Nase gefallen und sind dann irgendwie dann rausgekommen auch und haben dann noch ein paar Bücher abgestaubt. Also haben unsere eigenen Bücher sozusagen da mitgenommen, dass wir noch irgendwas in der Hand hatten. Das war dann so eine Erfahrung, dass Verlage eben auch seriös sind und auch die Abrechnung korrekt laufen. Und das war einfach so, wir waren mal ein gebranntes Kind eben. Mhm.
Das war, den Verlag noch?
Ich glaube nicht. Also der hat mehrfach, soweit ich weiß, hat er mehrfach Pleite gemacht und immer wieder neu angefangen.
Genau.
Ich weiß gar nicht, weißt du da mehr, hat er im Moment wieder
neu? Den gibt es nach wie vor, weil der hat auch ein paar Bestseller, also den gibt es nach wie vor, aber jetzt nicht mehr, der ist aufgekauft worden. Ich habe dann auch das nicht mehr so genau verfolgt. Und ich werde auch heute noch von einigen Kollegen und Kollegen jetzt gerade von kindermusik.de angesprochen, wenn sie so unseriöse Erfahrungen machen. Das gibt's eben auch heute noch. Oder dass Verlage, die dann die Musikverlagsrechte haben, im Grunde sich mit den Urhebern dann überwerfen. Und das ist einfach dann für beide Seiten dann unangenehm. Und da gebe ich dann so ein paar Tipps, weil natürlich da zehre ich so ein bisschen auch von den Erfahrungen.
Hast du deine Veröffentlichungen mal gezählt, deine Buchveröffentlichungen?
Also ich habe es mal gezählt jetzt, also sind es schon um die 50
ja.
Wow. Also geworden. Na, das war dann einfach so, dass das einer meiner Standbeine war und ist. Ich muss ja dazu sagen, ich war ja 12 Jahre lang auch im öffentlichen Dienst. Das heißt, nach meinem Studium, nach den Erziehungswissenschaften, habe ich dann mehrere Jobs auch angenommen. Ich war Jugendpfleger und dann Bildungsreferent und hatte dann wirklich einen Job mit Sekretärin und allem drum und dran und im Etat und so weiter. Und das war dann
in Groß-Gerau?
Das war dann am Ende im Kreis Groß-Gerau, in Groß-Gerau, genau. Und dann habe ich, als ich dann zum zweiten Mal Vater geworden bin, Erziehungsurlaub genommen. Da war ich an diesem Landratsamt der zweite Mann.
Ich wollte gerade sagen, das war da bestimmt noch nicht so normal.
Da waren alle total misstrauisch und haben mir das überhaupt nicht abgenommen. Aber ich habe das dann sozusagen als Einstieg in meinen Ausstieg dann genommen. Das heißt, in dieser Phase des Erziehungsurlaubes habe ich dann wieder ein Buch gemacht, weil ich das dann ganz gut verbunden habe, also weil die Kinder ja auch mal geschlafen haben und so weiter. Und wir hatten ein Au-pair-Mädchen auch da mal zeitweise. Also habe ich das dann genutzt und da ist dann dieses Buch Bewegungslieder für Kinder im Rowohlt Verlag entstanden. Ne, das war dann sozusagen mein Einstieg in den Ausstieg und danach habe ich gekündigt.
Und da gab es aber Trio Kunterbunt schon.
Ja, das war sozusagen auch die Hochphase. Wir hatten zeitweise, habe ich das sozusagen neben meinem Job gemacht. Das heißt, ich war dann in der Woche im Büro und im Amt sozusagen. Und am Wochenende haben wir die Auftritte gemacht und das war dann auch fast dann nicht mehr machbar. Das war dann einfach schwierig, alles unter einen Hut zu kriegen. Und dann habe ich mir überlegt, wo hängt dein Herzblut dran, was machst du am liebsten? Und da ist dann letztendlich die Entscheidung gereift, sozusagen auszusteigen und Alle haben nur den Kopf geschüttelt, wie kannst du so einen Job, der unkündbar ist im öffentlichen Dienst, wie kannst du sowas kündigen, du bist ja verrückt und so weiter. Also die haben das nicht verstanden, meine damaligen Kollegen.
Und hast du es bereut jemals?
Nee, also im Grunde habe ich im Nachhinein gesagt, im Grunde hätte ich es vielleicht früher machen sollen.
Ach so, okay.
Aber das hat ja auch finanzielle Gründe. Das ist aber schon ganz schön, wenn jeden, du kennst das auch so als Freiberufler, wir kennen uns ja auch schon ewig lange, mhm. Wenn dann sozusagen es mal nicht so gut läuft, so wenn jeden Monat dann der Gehaltszettel kommt, dann ist das schon auch sehr beruhigend. Aber die andere Seite ist natürlich, dass man, dass es eben auch eine einschränkt natürlich. Und diese künstlerische Tätigkeit, die ist nochmal was anderes und da braucht man auch Zeit und Ruhe dazu und Muse, auch die Lieder zu schreiben oder eben auch an den Büchern zu arbeiten, das gehört eben auch dazu.
Ich hatte 1998 mal die große Ehre, ein Kinderliederfestival in Kiel kuratieren zu dürfen. Also da war ein Veranstalter, der hat gesagt, wir wollen ein Kinderliederfestival machen, wen sollen wir denn mal einladen? Und das ging über 2 Tage, also war richtig, richtig ein großes Ding. Und da habe ich mir so meine damaligen Lieblingskünstler ausgesucht. Und eins davon war Trio Kunterbunt. Und dann kam aber, als Trio Kunterbunt kam, kein Trio, sondern dann kam eine Band mit so einem Frontmann. Und das war Bernd Meyerholz. Und da war gar kein Wolfgang Hering dabei. Und dann erfuhr ich, ja, es gibt jetzt Trio Kunterbunt nur noch nach Nord und Süd getrennt.
Ja, in so einer Beziehung, da gibt es verschiedene Phasen und wir haben also wirklich zu zweit auch wirklich, meine ich, auch ganz tolle Lieder geschrieben. Ne? Das sind so, wir haben
das Schlangenlied zum Beispiel.
Zwei lange Schlangen, die schauen sich richtig an und jede zeigt, wie schön sie ihren Kopf bewegen kann. Olalala, olalala, kst, kst, kst. Olalala, olalala, kst, kst, kst. Zwei lange Schlangen, die schleichen querfeldein und beide beschließen, komm, lass uns Freunde sein.
Das Schlangenlied zum Beispiel oder auch die Klassiker Meine Biber haben Fieber, ne? Oder wo wir die Strophen dazu erfunden haben, ist ja eigentlich ein Trinklied, ja. Oder der Schubidua-Tanz. Also wir haben uns oft super ergänzt, ne? Weil wir auch so, wenn wir aufgetreten sind, war Bernd immer, der Bernd Meyerholz war immer der Clown, der immer die Späßchen gemacht hat. Und ich war immer so jemand, der dann irgendwie einfach eine andere Rolle dann gespielt hat auf der Bühne. Dann hatten wir meistens noch einen Musiker dabei, entweder war mein Bruder beim Trio oder noch andere. Wir hatten also mehrere Musiker, die noch mitgewirkt haben. Und irgendwann war es dann auch so, dass das hat auch damit dann zu tun, dass der Bernd Meyerholz auch dann zum Fernsehen gegangen ist, Redakteur wurde, ne, beim Hessischen Rundfunk. Und es war nicht mehr so harmonisch wie vorher. Und wir hatten auch teilweise so ein bisschen, das kam auch dazu, auch verschiedene Vorstellungen, wie man so, wie das sich weiterentwickelt. Ne? Und dann war es einfach auch mal die Zeit vorbei.
Und dann habt ihr sozusagen beide als Trio Kunterbunt eine Zeit lang weitergemacht?
Eine Zeit lang hatte ich dann auch noch ein Trio und dann auch ein Duo und verschiedene Besetzungen und das hat sich dann so weiterentwickelt, sodass ich dann letztendlich heute meistens auch alleine spiele, weil auch, man muss einfach da auch zu sagen, wir hatten eine Phase in den 90er Jahren, wo wir wirklich 50, 60 Auftritte im Jahr hatten und die gut bezahlt waren. Und auch damals der Bernd auch im Grunde auch mit davon gelebt hat als Selbstständiger. Und dann wurde das auch mit der Zeit immer schwieriger. Ne? Auch dann, wir hatten eine Agentur, die uns die Bookings gemacht hat. Und das wurde dann auch mit der Zeit ein bisschen schwieriger.
Das hat Thomas Sutter auch erzählt.
Gescheite Gagen zu kriegen, ja.
War es mit den
Bookings? Dass es mit den Bands dann, mit den Bandauftritten immer weniger wurde. Ja. In den 90er Jahren muss irgendwas passiert sein da.
Ja, wir hatten ja auch Technik, du weißt das auch, was dazugehört. Wir hatten einen Techniker oft dabei sogar, das heißt, wir waren zu viert unterwegs.
Wart ihr dann so mit Tourbus unterwegs?
Genau, ja, wow. Wir hatten uns einen Bus ausgeliehen, das muss ja auch dann bezahlt werden, ja, und mit Übernachtung und Essen gehen und so weiter. Das war dann auch ein gewisser Aufwand. Ne? Wir hatten ein paar auch wieder, dass wir auf dem Festival eingeladen waren und haben die Gage nicht gekriegt, ne? Weil der dann pleite gegangen ist, sozusagen der Festivalveranstalter. So Sachen gab es auch. da hat sogar Nena auch gespielt und wir haben einfach, wir kamen da mit 5 Leuten an und haben 2 Tage gespielt und haben dann nie Geld davon gekriegt, ne? Also sowas ist auch passiert, ne? Und die Kulturämter und die öffentliche Hand, die war dann auch nicht mehr so spendabel und die haben dann gesagt, ja, sie können kommen, aber sozusagen für die Hälfte vom letzten Mal. Und bis das dann so war, der war das bei großen Festen, die gesagt haben, sie können gern Kinderprogramm machen, aber wir haben keinen Etat für die Gage, das kennst du auch.
Das kenne ich auch schon.
Sie haben ja 1000 Kinder vor sich, das ist doch Werbung für ihre Musik. Genau. Ne? Und sie können gern spielen bei uns, ja, also wir würden gern das Trio Kunterbunt haben, aber bitte ohne Gage. Und dann war das so ein Moment, wo wir gesagt haben, naja, das wird dann auch, wir beenden das mal an der Stelle so, ne? Aber das heißt ja trotzdem, dass die Lieder, die da in dieser Zeit entstanden sind, ihr Eigenleben so weiterentwickelt haben. Und das freut uns natürlich total, dass die heute auch in vielen Liederbüchern drin sind.
Gibt es denn für die Geschichtsbücher ein offizielles Auflösungsdatum für das Trio Kunterbunt?
Das war dann so ungefähr Ende der 90er Jahre, ne? So wenn ich das mal so zeitlich datiere.
Für mich wäre, ich meine, du hast ja schon Bücher geschrieben. Aber ich noch nicht. Und für mich würde interessieren, wie du da vorgehst. Du hast eine Idee, gehst dann zum Verlag und sagst, hier, ich habe eine Idee, darüber würde ich gerne schreiben, wollt ihr das haben? Oder schreibst du schon fertig und gehst dann zum Verlag und sagst...
Nee, in der Regel läuft es so ab, weil die Verlage natürlich auch unterschiedliche Schwerpunkte haben. Sie haben unterschiedliche Redakteurinnen und Redakteure. Und das ist auch schon wichtig, dass man da jemand auch kennt in dem Verlag. Dann mache ich ein Exposé, heißt es dann. Also ich schreibe so 2-3 Seiten, was ich vorhabe. Zum Beispiel habe ich jetzt gerade ein Buch gemacht mit Klangbausteinen. Das heißt, ich mache ein Liederbuch mit 50 Liedern, die nur mit klingenden Stäben, also Einzeltönen, begleitet werden. Da gibt es eine didaktische Einführung, es gibt Hintergrundinformationen. Ist ja Teil, diese Klangbausteine sind Teil der Orff-Instrumente. Und dann liegt dieses Exposé dann bei dem Verlag. Und dann kann es sein, dass es 1, 2, 3 Jahre dauert, bis dann der Verlag sagt, machen wir. Na? Es kann auch schon mal sein, im Extremfall, ich hatte einen Vorschlag, das war schon in den 90er Jahren, ich wollte ein Buch machen mit 200 Fingerspielen, weil ich mir gerne auch mit meinen Kindern, in meinen Kindergruppen immer auch Fingerspiele mache, also das Spiel mit den Händen, das Handtheater, das machst du ja auch gerne, ne? Weil es kommt total gut an, auch mit den kleinen Kindern, ne? Kennst du ja auch von der
Familie. Und man kommt so gut in Kontakt mit Kindern und auch mit Erwachsenen.
Ja. Genau, es ist ein toller Einstieg, einfach guck mal hier, das sind meine Hände und mach doch einfach mal mit.
Genau, und die hat man immer dabei.
Ja.
Praktisch.
Und es gibt eben auch ganz viele Fingerspiele, auch tradierte, Himpelchen und Pimpelchen oder das ist der Daumen, der schüttelt die Pflaumen und so weiter. Also die eigentlich auch die Eltern und
10 kleine Zappelmänner.
Genau. Und dann habe ich auch, glaube ich, damals 20 Verlage angeschrieben, wo ich überlegt habe, die könnten doch dann in Frage kommen. Also ich habe dann schon die Verlage alle angeschrieben, ne? Und dann, das war in den 90er Jahren, war das schon, hatte ich diese Idee. Und dann ist nichts passiert. Ich habe 2 Absagen bekommen und alle anderen haben nicht reagiert. Und dann war ich jetzt erstmal etwas verunsichert und dann habe ich vielleicht andere Projekte gemacht. Und etwa 10 Jahre später, 2005 etwa, ruft ein Verlag bei mir an und sagt, hier Wolfgang, mit dem Verlagsleiter habe ich mich geduzt, wir haben da gerade gehört von unseren Außendienstmitarbeitern, Fingerspiele ist zurzeit total angesagt, wegen Sprachförderung und so weiter. Du hast uns doch mal einen Vorschlag gemacht, das war dann 10 Jahre vorher. Ja. Ne? Bis wann kannst du uns fertig machen? Ja? am liebsten übermorgen, ja, so ungefähr. Und dann habe ich gesagt, okay, ich brauche noch ein Jahr. Ich brauche dann noch etwa ein Jahr, um dieses Buch auszuarbeiten. Das hat sich bei mir so rausgestellt, Wenn die Idee und ich habe ein Okay, also der Daumen geht hoch, brauche ich etwa noch ein Jahr, um dieses Buch dann auszuarbeiten. Mm. Also das ist dann auch viel Schreiblicharbeit und viel Recherchearbeit und so weiter. Und dann ist es so, dass dann es noch mal ein Jahr dauert, bis es veröffentlicht wird. Na, dann gibt es nämlich diese Phase. Und das finde ich auch für mich immer toll, dass ich dann eine Lektorin oder einen Lektor habe, der dann mir irgendwie widerspiegelt, aha, Der sagt auch was zum Beispiel zu Liedern. Da ist ein grammatikalischer Fehler drin oder dieses Bild, das stimmt irgendwo nicht, ne, wenn es von Lieder von mir sind. Oder auch wenn ich was von jemand anders ausgewählt habe, dann kriege ich auch eine Rückmeldung. Da gibt es jemand, der sich also auch mit deutscher Sprache also gut auskennt und so weiter, also der das lektoriert. Und das dauert auch immer so ein paar Monate. Und dann kommt noch mal die Phase, wo dann eine Illustratorin oder ein Illustrator dann dran geht und es zeichnet. Ne? Also ist dann sozusagen von dem Okay bis zum Erscheinen dauert es etwa 2 Jahre, Pi mal Daumen. Ne? Das unterschätzen oft manche so, die sagen, machen wir doch mal schnell mal ein Liederbuch. Ne?
Ich finde ja interessant, dass der Anruf kam und gesagt hat, hey, Fingerspiele sind gerade voll im Trend und dann dauert es aber nochmal 2 Jahre. In diesen 2 Jahren kann ja so viel passieren. Also eigentlich muss doch viel mehr vorausgeschaut werden, oder
und
nicht?
Und jetzt, wenn ich jetzt mal rechne, also ein Projekt dauert 2 Jahre, 50 Bücher sind erschienen, dann komme ich ja auf ein Alter, das du haben müsstest, von über 100 Jahren.
Also ich glaube, so alt ist es auch nicht.
Nee, es gibt dann natürlich schon so, dann gibt es Bücher wieder, die auslaufen. Zum Beispiel in einem Falle, kennst du ja auch, der Ökotopia Verlag. Mhm. Dann ist der Verlagsleiter gestorben. Also manchmal hat es ja auch so ganz profane Gründe. Und der Verlag ist aufgekauft worden. Dann wurde das ganze Programm abgespeckt und sozusagen 4 oder 5 Bücher sind wieder die Rechte an mich zurück, zu mir zurückgefallen. Mhm. Ne? Und dann kann ich wieder mit dem Material und dem Thema vielleicht was Neues machen. Also es ist ein paar Mal passiert, dass ich sozusagen, zum Beispiel, ich hatte ein Kanonbuch bei Ökotopia gemacht mit 70 Kanons. Und das hieß Kinderleichte Kanons und das ist dann ausgelaufen und das habe ich dann nochmal beim Helbling Verlag, dann heißt das eben 100 bunte Kanon-Hits, habe ich das nochmal komplett überarbeitet, nochmal 20 neue Kanons geschrieben und dann ist nochmal ein neues Buch erschienen.
Also wenn ich diese Summen höre, du sprichst von 100 Kanons, von 200 Fingerspielen, von 50 Kinderliedern. Und dafür brauchst du ein Jahr, um das zu schreiben? Oder hast du immer schon so einen Rucksack und
Das also, ist ja nicht alles von dir, oder?
Das muss man dazu sagen.
Ist ja auch ein großer Sammler. Ich kenne ihn auch. Also das erste Mal, glaube ich, dass ich mit ihm Kontakt hatte, war, dass er mich gefragt hat, also hier, ich mache da ein Buch zu dem und dem Thema und da würde ich gerne dieses Lied von dir da drin haben.
Genau, also okay. Ich bin schon auch ein Herausgeber. Schon unser erstes Gitarrenbuch, das kam ja 1986, kann man ruhig ja sagen, raus. Also das Kinder, die jetzt mal einsteigen, abfahren. Da hatte ich schon zum Beispiel 3 Lieder von Gerhard Schöne drin. Und Frederik Wahle und Rolf Zukowski. Und auch ein paar, die kein Mensch kennt. Also wir haben immer versucht, auch Stücke festzuhalten, die aus irgendeinem Grund auch einen Zauber haben und besonders gut ankommen. Wir haben zum Beispiel so Lieder, die heute überall die Runde sind. Zum Beispiel, du komm zu mir, kennt ihr vielleicht. Du komm zu mir, dann zeige ich dir, was ich gefunden habe. Einen kleinen Regenwurm, der zappelt noch. Mist, jetzt ist er weg, die Hose hat ein Loch. Mist, pst, pst, so ein Mist. Dass der Wurm aus dem Loch gekrabbelt ist. Ich habe das irgendwann mal von der Erzieherin gelernt und wir haben es dann aufgezeichnet und jetzt ist es jetzt ganz viel, weil es war mündlich überliefert sozusagen, wird es ganz viel adaptiert und neu interpretiert. Das rote Pferd und viele, hörst du die Regenwürmer husten. Also es gibt ja so Lieder, die so die Runde machen, die einfach sich selber verselbstständigen und in den Kindergärten, die du vielleicht auch kennst im Kindergarten, ne, hörst du die Regenwürmer husten. Ne? Und das sind so Lieder, die dann eben mündlich so grasieren. Manchmal haben sie dann doch mal einen Autor, das ist mir auch schon vorgekommen, dass dann sich einer gemeldet hat, der sagt, das ist dann von mir, dann müssen wir das halt dann entsprechend anmelden. Aber es war oft so eine Recherchearbeit, wo kommt es her und wer hat es geschrieben. Und ich habe auch ganz viel Autorinnen und Autoren selber angesprochen.
Ne? Das heißt, du hast immer die Augen und Ohren offen und schaust, was gibt's, was könnte zu dem passen, zu meinem Projekt.
Ja.
Sammelst sozusagen.
Genau, es gibt ja zum Beispiel auch wirklich meiner Meinung nach so unterschätzte Kinderliedermacherinnen und Macher, zum Beispiel die Gerda Bächli. Ich weiß nicht, ob du die kennst.
Die kenne ich. Ist die denn, darf ich mal fragen, noch am Leben?
Die ist nicht mehr am Leben. Die ist, soweit ich weiß, 2013 gestorben. Und ich durfte bei ihr ein auch
Tiki-Takt der Tausendfüßler
ist genau von ihr. Oder ja, so ein Zimmer, das ist ein Instrument, das man noch immer zu wenig schätzt und kennt. Unsere Heizung, die geht so, und dann kommen dann verschiedene Geräusche im Zimmer. Ja, so eine wunderschöne Spielidee. Und ich habe bei ihr mal eine Fortbildung gemacht und sie hat halt gesagt, ich nehme deswegen die Lieder nicht auf, damals war das dann Tonträger, also auf LP, ne, oder Musikkassette, weil dann die, so hat sie sich ausgedrückt, die Lieder sozusagen eingezwängt werden und festgelegt werden. Sie kam eben von der Rhythmik her und hat dann gesagt, ein Lied kann man eben langsam singen, man kann es schnell singen, man kann es hoch singen, man kann es in verschiedenen Stimmungen singen, ne? Und wenn ich das jetzt aufnehme auf eine LP oder auf dem Tonträger, dann ist es so festgelegt. Deswegen, sie hat sich immer dagegen gesträubt, dass ihre Lieder sozusagen festgelegt werden durch eine Aufnahme.
Sie war Schweizerin, oder?
Genau, sie war Schweizerin. Sie war dann hochbetagt. Also als ich bei ihr ein Seminar mitgemacht habe, da war sie um die 70 rum, ne? Und hat noch hochbetagt auch Fortbildung gemacht. Und das war so ein Gedanke, also das ist, kommt dann eben von der Rhythmik her, dass dann gesagt wird, naja, die Lieder sollen eben Material sein zum Verändern, zum Anpassen. Es ist ein Riesenunterschied, ob ich jetzt ein Lied mit 2-3-Jährigen mache oder mit vielleicht mit den Vorschulkindern oder eben mit einer 3., 4. Klasse. Es geht in allen Lerngruppen so. Aber eben, ich muss es verschieden machen. Mhm. Na, das habe ich von ihr mitgekriegt. Dieses Pädagogische auch, wenn man so will. Ne? Dieses, ich passe das meiner Situation an, meiner Gruppe. Ne?
Ja. Ich glaube, wir sollten bald mal zu den Lebensliedern übergehen.
Das ist, oder? Eine gute Idee. Mal gucken, wo das alles bei Wolfgang hergekommen ist,
ja,
und wie das entstanden ist. Und das erfahren wir jetzt über die Lebenslieder. Wolfgang, bist du als Kind viel in den Zoo gegangen?
Ich bin auch natürlich in den Zoo gegangen. Aber du willst wahrscheinlich darauf hinaus, dass ich jetzt als erstes ein Lied von Tom Paxton ausgewählt habe.
Going to the Zoo.
Genau, ich muss dazu erzählen, dass ich so kurz nach dem Abi mal eine längere Reise nach Irland gemacht habe. Mhm. Und dort habe ich mehrere Festivals besucht. Folk-Festivals waren das damals. Und da habe ich Tom Paxton zum ersten Mal gesehen. Und zwar, was ganz erstaunlich war, mittags hat er ein Kinderprogramm gemacht und abends ein Erwachsenenprogramm, ne? Und mittags waren dann halt die Familien da mit Kindern. Und das hat sich so total fasziniert, wie der Folksänger da sozusagen die Kinder auch animiert hat. Und da habe ich die ersten Lieder dann von ihm kennengelernt, hat wunderschöne Lieder geschrieben. Und das ist so ein klassisches Lied, wo auch, da gibt es sozusagen Tempoveränderungen. Es gibt nochmal eine Wendung am Ende. Das verrate ich vielleicht nicht, was es ist. Das könnt ihr ja dann euch mal anhören.
Auf der Playlist.
Genau.
Und das ist doch aber auch so eine Melodie, die ist auch irgendwie traditional, ne?
So weiß ich nicht so, ne? Genau. That is talking us to the zoo tomorrow, zoo tomorrow, zoo tomorrow. That is talking us to zoo tomorrow and we can stay away.
Ach so, genau.
Ist es
geht ein bisschen, hat ein bisschen Ähnlichkeit mit die Rede vom Bus.
Genau. Also man muss ja eben sagen, dass diese amerikanischen Kinderlieder, also Woody Guthrie hat zum Beispiel ja auch tolle Lieder geschrieben, I'm riding in my car und so weiter. Das hat mich dann schon damals fasziniert und hat mich dann auch angeregt, du könntest eigentlich doch auch mal auch Kinderlieder schreiben.
Ja. Also Tom Paxton war die Anregung für Wolfgang Hering, Kinderliedermacher zu werden.
Unter anderem, ja. Das heißt, ich habe also am Anfang, als ich angefangen habe, habe ich erstmal Folksongs gespielt. Also wir hatten in Mainz, wo ich gelebt habe, einen Folk-Sing-Club. Haben uns einmal die Woche getroffen und da habe ich auch Gitarre gelernt, ne? Dass wir uns gegenseitig so die Riffs gezeigt haben. Und ich habe also nie Gitarrenunterricht gehabt, sondern es war irgendwie so.
Sondern nur gegeben dann später.
Ich habe mehr gegeben, ja. Ich habe das einfach so, wir haben uns das so gezeigt, zeig mir doch mal hier, das ist ja toll, ja. Irgendwie dieser Griff oder wie machst du das da? Und so habe ich Gitarre gelernt, also weniger so einmal die Woche zum Unterricht zu gehen, sondern learning by doing im Grunde. Und da habe ich am Anfang erstmal so Friedenslieder, Jugendzentrumslieder und habe dann auch angefangen, Lieder selber zu schreiben, weil wir da auch ein Jugendzentrum in Selbstverwaltung auch uns erstritten haben. Da gibt es ein Jugendzentrumsblues zum Beispiel noch aus dieser Zeit. Und erst später habe ich dann mit den Kinderliedern angefangen.
Wir hören mal rein in Going to the Zoo.
Daddy's taking us to the zoo tomorrow, zoo tomorrow, zoo tomorrow. Daddy's taking us to the zoo tomorrow. We can stay all day. We're going to the zoo, zoo, zoo. How about you, you, you? You can come too, too, too. We're going to the zoo, zoo, zoo. See the elephant with the long trunk swinging, the great big ears and the long trunk swinging. Sniffing up peanuts with the long trunk swinging. We can stay all day. We're going to the zoo, zoo, zoo. How about you, you?
Wenn du sagst, du hast dann so deine ersten Schritte gemacht auf der Gitarre und hast gelernt und ihr habt euch das gegenseitig gezeigt, dazu passt für mich das zweite Lebenslied, was du aufgeschrieben hast, Streets of London von Ralph McTell.
Kennst du auch, ja?
Ja, klar. Ja,
ist klar.
Habe ich auch gespielt.
Ja, ich weiß noch, als ich dieses Lied im Radio gehört habe, wir haben ja dann noch Radio viel gehört und dann, ich war total elektrisiert. Danke. fand es so toll, dass er einfach nur mit Gitarre und Gesang so eine Stimmung rüberkommt. Und es ist ja eher so trauriges Thema, ja, die Obdachlosen in London. Ja. Aber mich hat einfach die Art, auch die gespielte Gitarre, diese Picking-Gitarre ja. fasziniert und habe gesagt, das will ich auch nachspielen. Ne? Das war so ein Aha-Erlebnis. Als ich das gehört habe, da gab es natürlich so auch, ich musste mich ja hier jetzt beschränken, also andere wie Donovan zum Beispiel oder Paul Simon, die eben nur mit der Gitarre eben Lieder gespielt haben und das hat mich immer total fasziniert. Und ich habe versucht, das auch dann nachzuspielen.
Hast du das auch so, das ist ja so ein klassisches, zumindest in der Zeit, Straßenmusiklied gewesen, hast du auch Straßenmusik gemacht?
Auch ab und zu. Aber ich muss sagen, ich bin jetzt nicht so der die Rampensau, die mal auf der Straße sein muss, um da richtig Publikum zu finden. Ich habe das ein paar Mal gemacht. Ich habe eher so gespielt, so wenn wir dann später auf Demos waren oder so.
Da kommen wir gleich zu, glaube ich. Denn erstmal hören wir dann einmal in Streets of London rein.
Telling yesterday's news. So how can you tell me you're lonely and say for you that the sun don't shine? Let me take you by the hand and lead you through the streets of London, show you something to make you change your mind.
Du hast schon die Demos angesprochen und deswegen fällt mir dazu dein nächstes Lebenslied ein. Das könnte ich mir zumindest vorstellen, dass du das auf mancher Demo gespielt hast. Den KKW Nine Rag.
Ja, man muss jetzt so sagen, ich habe ja in Marburg studiert und das war eine sehr politische Zeit. Und da gab es ja auch die Demos gegen die Aufrüstung und natürlich auch die Demos gegen die Kernkraft, hieß es ja erst, und dann am Ende dann Atomkraft. Und ich war in Brockdorf auf der Demo. Ich habe dann eben auch die Liedermacher kennengelernt und ein paar Mal den Walter Mossmann gesehen, der auch nur mit der Gitarre teilweise auf der Demo selber gespielt hat. Ne? Und das hat mich auch total fasziniert. Der hat seine Lieder, hat er ja Flugblattlieder genannt. Und die waren natürlich sehr kämpferisch und wurden natürlich auch nicht im Radio gesendet. Aber mich hat es total angeregt, auch selber politische Lieder dann auch zu schreiben und Friedenslieder auch. Ich habe zum Beispiel mal dann eine Tour gemacht für die Deutsche Friedensgesellschaft. Ich glaube, ich war
jetzt Tag. Wieder ganz aktuell, oder?
Ja, ich habe jetzt mal überlegt, du musst jetzt mal wieder die alten Lieder rausholen. Ja. Das Problem immer bei den Auftritten war, dass ja die die Fraktionen schon auch verschieden waren. Also da gab es dann die, die für die DKP waren und die Maoisten und KPD und so weiter und KBW oder die verschiedenen Richtungen. Und im Publikum war es einfach schwer, immer so eine Gemeinsamkeit herzustellen. Also ich hatte da immer meine Probleme mit den verschiedenen Fraktionen, ne?
Du warst schon, hattest schon mehr diesen Harmonisator,
genau,
in dir.
Ja. Ich war nicht so gepolt, gleich auf Konfrontation, ja, zu gehen. Und es gab die verschiedenen Richtungen und habe aber gemerkt, das ist so letztendlich nicht so das, was ich mag. Und da war auch die Zeit, wo ich dann angefangen habe, also auch angeregt durch das Studium natürlich, wo ich auch pädagogisch studiert habe, dass die Kinder sind einfach ein viel netteres Publikum, mhm, und die lachenden Gesichter zu sehen und die offenen Augen, das wollte ich sagen, und das war einfach viel viel netter und ich habe mich dann letztendlich drauf dann beschränkt, bleibst du doch bei den Kindern.
Du hast ja gesagt, gerade dieser KKW Nine-Rack ist ja ein hochpolitisches Lied. Wie ist es mit, und du hast dann auch politische Lieder gemacht?
Ja.
Und findet man davon noch Spuren in den Kinderliedern von Wolfgang Hering?
Ja, schon. Also ich versuche schon auch, wenn ich so eine Geschichte erzähle oder ein Thema behandle, auch, dass da auch eine Haltung dahinter deutlich wird. Ne? Das habe ich, glaube ich, schon von den politischen Liedern mir gelernt. Also mir wird immer wichtig, wenn dann einer mir was sagen will, ich will auch wissen, woran ich da bin. Ich habe auch mal ein paar Lieder versucht, das mit reinzunehmen, auch in unser Programm. Wir haben uns lange, zum Beispiel, wir haben ein Lied gemacht, da geht es um einen Apfelbaum. Zwei Nachbarn streiten sich und rüsten beide immer auf. Ne? Mhm. Streit um eine Kleinigkeit. Und am Ende brennt alles nieder. Ne? So, das ist ja so Aufrüstung. Ja?
Das war ein Trio-Kunterbund-Lied?
Das war ein Trio-Kunterbund. Ich weiß, dass wir da zu dritt auch ganz, ganz viel diskutiert haben. Mhm. Ne? Also wie wollen wir denn jetzt das die Aussage treffen? Und das war nicht so einfach, ne? Das unter einen Hut zu kriegen.
Hören wir mal den KKW Nine-Rack von 1974. Noch weit vor deiner Zeit, Lucia.
Ja, ich habe gerade überlegt.
Beim Frühstück sitzen drei Kapitalisten und ein Ministerpräsident, ein Atomspezialist und ein hoher Polizist und ein Typ vom DGB, der pennt. Ein Herr der Industrie nimmt zuerst das Wort, der Profit hier wird uns zu klein. Wir brauchen ein zweites Ruhrgebiet und das bauen wir am Oberrhein. Dazu plane ich euch, sagt der Spezialist, ein Atomkraftwerk, na klar, dass der schädlich ist und wahrscheinlich Mist, vergesst.
Wir kommen jetzt zur Abteilung Alben für die Ewigkeit. Also zumindest das Album, auf dem sich dein nächster Lebenssong befindet, der wird, glaube ich, nicht nur von mir, sondern auch allgemein als ein ganz besonderer Meilenstein angesehen. Das ist das Album Graceland von Paul Simon. Und du hast den Song ausgewählt, Diamonds on Soles of Her Shoes.
Natürlich ist dieses Album was ganz Besonderes. Ich war immer schon ein Fan von Paul Simon, als Teil natürlich von Simon & Garfunkel, aber eben dann auch als Solokünstler. Und als er dieses Album rausgebracht hat, dann war ja auch so diese Zeit, wo Peter Gabriel hat es ja auch gemacht, wo er Elemente so von verschiedenen Kulturen mit einbezogen hat. Und ich habe dann auch den Paul Simon, das war hier in der Frankfurter Festhalle, auch live gesehen mit diesem Chor Ladysmith Black Mambazo. Und das hat mich total fasziniert, wie im Grunde diese südafrikanische A Cappella-Musik integriert wird, sozusagen mit diesen Folk-Elementen und diesen Pop-Elementen von Paul Simon, wie er das beides miteinander vermischt hat. Ne? Und das war total für mich spannend, dass ja eben Musik auch dazu geeignet ist, ganz verschiedene Elemente und verschiedene Stilrichtungen miteinander zu koppeln und zu
und letztendlich auch Kulturen und Menschen so, ja, über, das ist ja auch vor dem Hintergrund, es wird ja auch gerade ein bisschen so über kulturelle Aneignung und sowas diskutiert und darf man sowas überhaupt? Also für mich ist dieses Album, genau wie du sagst, dafür so ein Augenöffner gewesen, wie sich das verbindet.
Ja, und heutzutage wird es ja auch ganz oft gemacht, dass das Shakira irgendwie in mit lateinamerikanischer Musik was arrangiert und aber in Englisch singt und dann aber die Musiker sind aus der ganzen Welt. Mhm. Also das ist ja gang und gäbe, dass sozusagen dieses Crossover der Kulturen passiert, ne? Und ich finde das auch eben spannend an der Musik. Und ich habe ja dann selber auch dann Lieder aus anderen Ländern ins Deutsche übertragen und fand es eben auch sozusagen für meine Arbeit immer sehr inspirierend, verschiedene Musikstile, verschiedene Instrumentierungen eben mit zu integrieren.
Hören wir mal. Wir suchen mal eine Stelle aus, wo man auch diesen Background-Chor hört. Diamonds on Soles of Her Shoes. Aua, aua, I will try it like a leg on shine. Aua, aua, God is in so wind is an arm shine. Aua, aua, Sibona, Wenzega, Ganja. Aua, aua, Amandumbazane, Ayaso. She's a rich girl, she don't try to hide it. Diamonds on the soles of her shoes. He's a poor boy, empty as a pocket. Empty as a pocket with nothing to lose. Sing ta-na-na, ta-na-na-na. She got diamonds on the soles of her shoes. Ta-na-na, ta-na-na-na. She got diamonds on the soles of her shoes. Und dann hat's Norah Jones dir angetan, wie ja so vielen auch. 2002, das ist jetzt auch schon wieder 20 Jahre her, ist ja unglaublich. Come Away With Me, was hat das mit Wolfgang Hering angestellt?
Ja, ich wollte dir natürlich jetzt auch was noch aus der neueren Zeit mit einbeziehen. Es ist ja immer schwierig, da auch eine Auswahl zu treffen. Aber als dieses Album rauskam, das hat mich total fasziniert, weil es ja auch diese Stille, diese eher zurückhaltende Jazzmusik, wo verschiedene Richtungen, da ist Swing drin, da ist ein bisschen Blues drin, ne? Da ist viel Jazz drin. Und das hat mich total auch fasziniert, auch mal über den Tellerrand rauszugucken und einfach die Stimme und das ganze Album, das war so war ja auch da, glaube ich, auch so Album of the Year und hat mich total fasziniert. Und ich gucke dir auch sehr gerne zu, wenn sie ihre Konzerte macht. Die ist ja, glaube ich, die Tochter von Ravi Shankar, mhm, ne? Und hat da auch so ihre Multikulti-Wurzeln. Also das hat mich total angeregt. Und natürlich auch das Thema, komm mit mir, wir ziehen los und fahren mit dem Bus heute Nacht weiter. Dieses Fernweh, das treibt mich natürlich auch um, dass ich habe ja auch schon einige längere Auslandstouren gemacht und da auch Lieder aus Deutschland vorgestellt, meine Lieder oder auch traditionelle Kinderlieder in deutschen Schulen zum Beispiel oder Kindergärten im Ausland. Und das, glaube ich, drückt auch dieser Song aus, dieses Abhauen, Weggehen. Ja.
Und ich fand eben, für mich war das damals auch so Ausdruck von einer sich wandelnden Musikindustrie, weil es war eben zum ersten Mal so für mich gefühlt ein Album, ein Jazz-Album, was sozusagen das meistverkaufte Album zu der, ja, Zeit war. Keiner hat damit gerechnet, weil eben aber die ganzen klassischen Pop-Geschichten eher schon so Richtung Download und sowas ging. Da gingen so die ersten CD-Verkaufs-Peaks nach unten. Und dieses Album war aber eben offensichtlich ein anderes Publikum und hat so viele mitgenommen, dass es plötzlich das erfolgreichste Album mit, was weiß ich, so und so vielen Millionen, ja, Verkäufen war. Das zeichnet auch irgendwie einen Umbruch in der Musikindustrie aus.
Genau, also diese Tendenz, dass weniger auch mehr ist. Mhm. Das heißt also, da sitzt nur eine Frau am Klavier und kommt noch ein Bassist, ein bisschen Percussion und Schlagzeug dazu und noch ein Gitarristen. Und das ist eine kleine Combo und die machen authentische, direkte Musik. Und das hat mich auch angeregt, zum Beispiel auch jetzt gerade im Studio nicht jetzt immer die Computer nur einzubeziehen, sondern wirklich auch das so zu machen, dass wir ganz viele Produktionen mit guten Musikern live eingespielt haben und das ein bisschen mehr Aufwand, aber es, man hört auch der Musik, glaube ich, an, dass das auch dass wirklich das Live-Musiker auch gespielt haben. Da ändern sich auch mal die, da ist nicht jeder Teil immer gleich. Ne? Du kennst das ja auch aus der Studioarbeit, dass es wirklich auch Live-Musik ist. Und die ist dann auch, glaube ich, zeitlos. Die kann man auch noch 30 Jahre später hören. Während wenn irgendein Sound von einem Keyboard oder alles aus der Retorte irgendwann, hört das Ohr dann sich irgendwann mal tot dran und das ist auch langweilig auf Dauer.
Vor allen Dingen, weil sie dann ja überall auftauchen, eine Zeit lang.
Ja.
Jetzt hören wir einen schönen zeitlosen Song, Come Away With Me mit Norah Jones.
Come away with me and I will write you a song. Come away with me on a bus. Come away where they can't tempt us.
Und jetzt, lieber Wolfgang, schüttelt Lucia schon erwartungsvoll ihren Beutel.
Ja, ich befürchte es jetzt.
Das ist ein eigentlich unscheinbarer Leinenbeutel, aber geliebt und gefürchtet von unseren Gästen, denn er beinhaltet Begriffe. Du wirst jetzt aus diesem.
Du darfst dir vier Zettel rausziehen. Es müssen unterschiedliche Farben sein. Das ist wichtig, weil sonst hast du vielleicht gleiche Wortfamilien. Und die darfst du uns dann gleich vorlesen. Ich hoffe, du kannst meine Schrift lesen. So. Also du hast einen roten
das
Zettel
ist eine
genommen.
Ziege, der rote.
Eine Zettel.
Ziege.
Sehr schön.
Und ein Korb. Das ist der grüne Zettel. Dann ein Laufrad.
Laufrad.
Ein Laufrad. Und lila, die Farbe. Das ist auf einem gelben Zettel.
Das ist das Gemeinste, die Farben.
Also, Wolfgang hat gezogen die Begriffe Ziege, Korb, Laufrad und Lila. Und wir sind jetzt gespannt.
Er hat, glaube ich, schon eine Idee. Er grinst so.
Wir sind jetzt gespannt, was daraus für ein Lied entstehen wird. Wolfgang hat natürlich seine Gitarre mitgebracht. Was ist das eigentlich? Eine
Gitarre.
Das ist eine Kunstgitarre.
Das ist auf jeden Fall eine Western-Gitarre mit Cutaway und Verstärkungsmöglichkeit. Sieht sehr edel aus. Und da arbeitet es jetzt gerade in Wolfgang. Was mache ich aus den Begriffen Ziege, Korb, Laufrad und Lila für ein Lied? Wie bringe ich diese Begriffe unter?
Das wird Wolfgangs nächster Hit. Sicher zu finden in einem Buch. Nein.
Auf einer lila Liege, da schlief jetzt eine Ziege. Sie schlief in einem Korb. War also ein großer Korb und die Ziege, die schlief den ganzen Tag. Da wachte sie auf und sah ein Laufrad vor sich. Und sie machte die Augen auf und lief auf dem schönen Laufrad.
und alle liefen mit. Und die lila Liege von der Ziege, die eigentlich ein Korb war, stand ganz allein in der Welt. Und das Laufrad war jetzt die Welt.
Sogar gleich ein Mitmachlied, oder?
Ja, da musst du gleich mal mitdenken, Mensch.
Die Ziege auf dem Laufrad.
Super, danke schön. Genau.
Ein Mitmachlied natürlich, gell?
Genau. Hast du eins eingeschickt zum Wettbewerb Goldener Ohrwurm?
Noch nicht.
Noch nicht.
Noch bis nicht. Morgen hast du noch Zeit. Ach so, nee, das ist ja bei dem Podcast.
Naja, wir zeichnen am 19.03. auf, am 20.03. ist Einsendeschluss.
Das ist jetzt von Geraldino, oder was?
Naja, also der Goldene Ohrwurm ist ja mehr von Netzwerk initiiert.
Das habe ich noch gar nicht so richtig mitgekriegt, also.
Also beeil dich, kannst du das Lied noch einschicken? Musst du heute Abend noch aufnehmen?
Nee, ich habe jetzt ja auch einfach so viel die Woche gehabt und ich musste dann auch jetzt mich ein bisschen dann konzentrieren auf das, was anliegt. Ne? Also
ja, guck noch mal in die Mail rein, also wenn der Podcast gesendet wird, läuft der Wettbewerb noch oder vielleicht ist er sogar schon entschieden. 20.05. soll dann die Entscheidung fallen.
Wie kannst du dieses Datum verkünden? Jetzt werden alle drauf warten. Oder stand das in der Mail?
Das stand in der Mail.
Ups.
War das die Mail von Geraldine?
Ja, genau. Okay,
da steht das alles. Die habe ich einfach zur Seite geschoben und habe jetzt einfach Prioritätenliste gemacht, was anliegt.
Also wir können festhalten, ich kann keine Mails lesen. Schreibt mir einen Brief.
Kommen wir nach diesem wunderbaren Song zum Heidi Dai und Rock'n'Roll Fragebogen.
Das machen wir. Lieber Wolfgang, wir stellen dir 10 Fragen und es wäre toll, wenn du kurz und knapp antworten könntest. Du konntest dich leider nicht darauf vorbereiten. Also antworte ganz spontan. Möchtest du anfangen?
Ja. Du tust immer so, als würde das jetzt ganz neu entschieden, dass ich anfange.
Du musst doch nicht immer alle Insider verraten. An Silvester hast du mich verraten. Jetzt schon wieder, Mensch.
Ah,
wir,
nein,
müssen, liegt, wir müssen eine Illusion aufrechterhalten.
Es liegt mir fern, dich verraten zu wollen, Lucia. Okay. Ich will, aber du weißt,
das
ja, ich bin...
Es ist jetzt ratzfatz total spontan. Möchtest du anfangen?
Ich bin ein Freund von Transparenz, das weißt du doch.
Ja.
Wolfgang, welches war dein erstes Kinderlied?
Das war ein Stück, ich hatte als, da war ich so kurz vorm Abi, ein Praktikum gemacht auf dem Abenteuerspielplatz. Das Lied heißt Auf dem Abenteuerspielplatz.
Ah ja, das ist auch in, kam mir bekannt vor, ist das auch in Kinderlieder zum Einsteigen und Abfahren?
Da ist es auch drin, ja. Und ist auch auf unserer ersten damals LP, Kommen wir spielen, drauf. Das war so mein erstes Lied. Das habe ich einfach so für die Kinder auf dem Abenteuerspielplatz geschrieben. Ne? Die ganze Meute ist gekommen, hat den Spielplatz eingenommen. Die ganze Meute ist gekommen, von fern und auch von nah. Das hier ist kein normaler Spielplatz, denn zum Bauen ist hier viel Platz. Unser Abenteuerspielplatz ist für alle da. Chidi-bim, chidi-bum, chidi-bim-bum-bum-bum-bum-bum, chidi-bim, chidi-bum, chidi-bim-bum-bum-bum-bum. Bidi 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 bum bidi 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 bum.
Und wir halten, das war bestimmt schwer aufzunehmen und da dran zu denken.
Und wir halten fest, das erste Lied von Wolfgang Hering war in Moll.
Meute ist gekommen, hat den Spielplatz eingenommen. Die ganze Meute ist gekommen, von fern und auch von nah. Hier ist kein normaler Spielplatz, denn zum Bauen ist hier viel Platz. Unser Abenteuerspielplatz ist für alle da. Chidi-bim, chidi-bom, chidi-bim-bom-bom-bom-bom-bom. Chidi-bim, chidi-bom, chidi-bim-bom-bom-bom-bom. Bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi
Und es war eine Melodie aus einem Stück von aus Israel.
Ah, ja.
Bei meinen Reben heißt es. Ne? Und das hatte ich eben als in unserem Folkclub kennengelernt und habe das einfach adaptiert und habe auf diese Melodie, da gibt es einen jiddischen einen Text dazu, habe ich dann einfach diesen deutschen Text geschrieben. Also ich habe gerne auch schon immer Melodien genommen, die mir gefallen haben.
Auf die nächste Frage freue ich mich jetzt fast ein bisschen. Was erwartest du dir vom Kinderliedkongress 2023 im Oktober?
Nein, da müsste ich ja, glaube ich, jetzt ein bisschen länger ausholen. Aber ihr wisst ja, dass ich ja auch in der Organisationsgruppe, in der Planungsgruppe auch mit dabei bin. Und ich war wirklich auf allen vier bisherigen Kongressen auch dabei, teilweise als Teilnehmer, teilweise als Mitwirkender. Also ich glaube, der erste Kongress war ja 1999, glaube ich.
98.
98, ja. 98 und dann mit Abstand immer
alle dann paar waren's Jahre. So, dann die ersten Abstände waren immer so ungefähr 4 Jahre und jetzt ist der letzte Jahr schon fast 10 Jahre her.
Und natürlich hat mich immer total fasziniert und ich war interessiert, diesen Austausch untereinander. Und ich habe mal die Kollegen kennengelernt und auch die Themen, die so gerade up-to-date waren. Und für den Kongress jetzt, den wir jetzt 23 planen, da habe ich mir gedacht, ist es vielleicht mal an der Zeit, mal unsere Tipps und Tricks beim Texten auch auszutauschen. Und mir ist also auch klar geworden, dass ich auch in unserem Trio Kunterbund eher immer derjenige war, der die Texte auch geschrieben hat, ne, und dafür zuständig war. Also wir haben ja oft immer im Team gearbeitet und da würde ich gerne würde gerne ein paar Tricks und Tipps weitergeben und habe auch schon den Klaus W. Hoffmann, den ihr auch alle kennt. Mhm.
Wenn der Elefant in die Disco geht.
Genau, und im Land der Blaukarierten und der hat so tolle Lieder.
Der tropfende Wasserhahn.
Genau. Und wir kennen uns auch schon seit ewigen Zeiten. Wir haben uns jetzt jetzt die Tage getroffen. Und da habe ich ihm erzählt von diesem Kongress. Und da hat er sofort spontan gesagt, da würde ich auch gerne mitmachen. Ne? Also, dass wir alten Hasen sozusagen ein paar Tipps und Tricks weitergeben. Nicht mit dem Ziel zu sagen, das ist richtig und das ist falsch, sondern es gibt so beim Texten einfach Möglichkeiten, ein paar Kniffs anzuwenden und auf ein paar Dinge zu achten, weil man muss ja auch sich vorstellen, die Kinder sind im Sprachlernprozess und in der Sprachbildung, dass eben auch die deutsche Sprache eigentlich auch sehr ernsthaft und auch gut behandelt wird und dass man da eben auch sozusagen auch als Textdichter aufpasst, eben gutes Deutsch auch umzusetzen. Also das war so eine Idee.
Das wäre jetzt ein guter Punkt, nochmal auf die Arbeitsgruppe hinzuweisen, die Wolfgang angesprochen
hat. Der Wolfgang hat ja schon richtig gute Werbung gemacht für unsere Arbeitsgruppe. Also der Wolfgang ist auch da, der Matthias auch und ich auch. Also wenn ihr Lust habt, mit uns in den Austausch zu gehen und an unserer Arbeitsgruppe teilzunehmen, dann könnt ihr euch anmelden über unsere Homepage.
www.kindermusik.de.
Wir freuen uns, euch bei unserem nächsten Online-Treffen dabei zu haben. Und es wird viele spannende Themen geben, über die wir diskutieren. Und natürlich merkt euch das Kongressdatum vor. Oktober 2023.
Wolfgang, du bekommst 100.000 Euro. Was würdest du damit machen?
Na, auf jeden Fall gibt es noch ein paar Länder, in denen ich noch nicht war. Also ich würde schon gerne nach Corona natürlich, also mal das abgezogen, würde ich gerne noch ein paar Länder besuchen, in denen ich noch nicht war. Also sagen wir mal, ich würde die Hälfte nehmen für so eine Weltreise. Ne? Vielleicht die andere Hälfte, vielleicht, was haltet ihr von der Idee, einen Fonds Kindermusik, Kinderlied aufzulegen und auch junge.
Da halte ich viel von. Was macht dieser Fonds dann?
Der könnte zum Beispiel solche Liederbücher fördern, wo Kinder eben auch über die Erzieherinnen und Lehrer dann angesprochen werden, sich musikalisch zu betätigen. Ne? Und manchmal gibt es ja auch so, ich habe auch schon Vorschläge gemacht an Verlagen, die ich toll finde, aber die Verlage eben nicht. Mhm. Und die könnten ja dann vielleicht sozusagen verwirklicht werden.
Klingt gut.
Super.
Über welches Thema, das du noch nicht bearbeitet hast, würdest du gerne mal ein Lied schreiben?
Ja, ich habe mir auf der Hinfahrt überlegt hierher, was könnte das sein? Also ich habe mir gedacht, es gibt ja jetzt einige Grundschulen, die haben das Thema Glück im Unterricht. Also das finde ich eine schöne Idee. Also jetzt nicht sozusagen rechnen, schreiben, lesen so als Fächer zu haben, Deutsch oder eben Sport und Musik, sondern eben das Thema Glück als Fach. Und das wäre doch mal ein schönes Thema auch für ein Lied oder ein kleines Projekt.
Ich habe da ein Lied zu.
Du hast ein Lied zum Thema Glück?
Eine Melodie voll
Ach ja,
Glück.
Natürlich.
Hallo, Mensch, die würde ich doch.
Haben wir ja vorhin schon drüber gesprochen.
Aber ich finde, es ist ein Thema, das schwer zu greifen ist mit Kindern. Also ich mache mir auch immer Gedanken zu den Liedern, wie ich die pädagogisch umsetzen würde mit Kindern. Und ich finde, Glück ist schwer zu greifen, also schwer greifbar zu machen.
Ja, es müsste runtergebrochen werden, natürlich auch immer mit Bewegung vielleicht dabei, ne? Also dass das eben auch handlungsorientiert ist. Die Kinder können irgendwas mitmachen, mitklatschen oder
Fahrradfahren macht glücklich, hatte ich das schon gesagt.
Ja, also Matthias ist der neue Fahrradfahrer-Fan. Gutfinder, Entschuldigung.
Wolfgang, was bedeutet das Netzwerk Kindermusik für dich?
Ja, ich bin ja auch seit Anfang an dabei und ich finde das immer sehr inspirierend, wenn wir uns treffen. Bisschen schade jetzt durch Corona, dass das eben nicht so live eben geschehen konnte. Also ich kriege da Anregungen dadurch, ich kann auch ein paar Tipps und weitergeben. Gerade dieses Informelle, wie machst du das denn oder was hast du denn für Erfahrungen mit dem Verlag? Zum Beispiel hatten wir jetzt als Thema, das finde ich über unser Netzwerk ganz wichtig, dass wir sozusagen auch unser Handwerk austauschen und unsere Interessen. Und da gibt es so viele Elemente, die wichtig sind. Und das finde ich immer inspirierend, weil wir sonst ja in der Regel so Solo-Künstler sind, die Einzelkämpfer sind sozusagen, die allein unterwegs sind. Zwar schon mit Musikern oft darum, aber das Handwerk selber, das ist wichtig, dann einfach darüber sich auszutauschen.
Und wann hat man schon mal Gelegenheit, so engagierte junge Leute zu treffen, wie meine wunderbare Partnerin?
Kannst du damit mal aufhören?
Ja, wir haben ja zum Beispiel auch ja schon mal ein gemeinsames Konzert gemacht.
Ja, gell? Stimmt, es hat auch viel Spaß gemacht. Und ich habe auch von dir schon so viele Tipps bekommen. Ich finde es so schön, dass ihr alle so greifbar seid in diesem Netzwerk. Also weil ich stehe am Anfang noch und ich stehe dann oft vor Fragen, wie schreibe ich ein gut kalkuliertes Angebot, worauf muss ich achten? Auch Thema Verlag, Buchschreiben, dass ich um mich rum auch durch dieses Netzwerk so viele erfahrene Menschen habe, die mir immer Tipps und Tricks geben. Das ist nicht selbstverständlich. Normalerweise hält es gerne jeder so ein bisschen für sich und das ist in dem Netzwerk, es ist ein richtig toller, offener Austausch.
Ach Wolfgang, das hört sich gut an, oder?
Ja.
Wollt ihr Mitglied werden? Welchem Genre würdest du dich zuordnen?
Ja, ich glaube, meine Wurzeln sind in dieser Folk-Szene. Also, dass jemand eben mit einer Gitarre oder mit einer Ukulele oder mit einem anderen Instrument vom Publikum steht und einfach loslegt, das ist schon so typisch für die Folk-Szene. Aber natürlich im Laufe der Jahre sind viele andere Elemente dazugekommen. Wir haben ja viel Jazzer auch immer dabei gehabt. Wir haben Popmusik-Elemente.
Dein Sohn ist Jazzer, oder?
Genau, der hat jetzt dann Jazz und Popularmusik studiert und kann jetzt so Jazz-Arrangements machen und geht nochmal mit einem ganz anderen Blick daran. Das ist natürlich toll auch, wenn wir zusammenarbeiten, ne? Also ich würde mal sagen, die Wurzeln sind in der Folkmusik, aber mit vielen Elementen, jetzt auch zum Beispiel Weltmusik aus anderen Kulturen, Elemente und zum Beispiel die pentatonischen Systeme, die wir jetzt in zum Beispiel in Afrika oder in Asien haben. Das animiert mich auch mal, ein Lied in einer Harmonie nur zu schreiben, nur mit 5 Tönen, ne? Und das ist eben auch eine Möglichkeit der Erweiterung.
Was ist denn zuerst da, Text oder Melodie?
Bei mir ist eigentlich meistens so eine Spielidee da. Ich habe mir das auch schon mal bei euren Folgen auch angehört. Also ich habe meistens ein Bild oder eine Spielidee im Mittelpunkt. Also wenn ihr zum Beispiel mein Schlangenlied, das kennt ihr ja, ja auch mit den zwei langen Schlangen, ja, da war eigentlich erst so die Idee da, guck mal, ich verwandle meine Hände in zwei Schlangenköpfe und die kommunizieren miteinander.
Ulalala, ulalala, kst, kst, kst. Ulalala, ulalala, kst, kst, kst.
Genau. Und das ist ja auch ein Lied, was jetzt auch gecovert wird und auch so die Runde macht. Und da war eigentlich als erstes die Idee, sozusagen diese Spielidee. Oder du kennst ja auch den Schubidua-Tanz. Mhm. Da war die Idee, ich mache mal was von der ganz kleinen Bewegung, also ich fange mit den kleinen Fingern an, bis zu einer großen Bewegung.
Kleinen Finger tanzen den Schubidua-Tanz, Schubidua-Tanz, Schubidua-Tanz. Die kleinen Finger tanzen den Schubidua-Tanz, Schubidua-Bidua-Bidua. Verbeugen sich nach allen Seiten, höflich vor all den Leuten. Schubidua-Bidua-Bidua-Bidua-Bidua-Bidua-Bidua, Schubidua-Bidua-Bidua-Bidua.
Ganz klar. Aber das ist eine ganz schöne Herausforderung, dieses Lied. Also da hatte ich bei dem Konzert, bei dem gemeinsamen, musste ich mich ganz schön konzentrieren.
Aber die Idee,
die ist gut.
Das ist das Erste, was meistens da ist. Und dann habe ich so eine Hookline oder ein Refrain oder einen Text. Und dann, gerade im Trio, haben wir oft mehrere Melodien dann gehabt. Ne? Also es war mehr so die Spielidee da, wir machen was wegen mir zum Thema Marzipan beim Fahrradfahren. Ich weiß, dass wir damals mehrere Melodien hatten. Das war so verschiedene Süßigkeiten und die alle da verbraten werden. Und dann wurde dann am Ende so ein Rap draus. Also die Musik ergibt sich dann meistens eben aus der Textarbeit. Also kann man schon sagen, unterm Strich ist eigentlich eher so die Spielidee, also die Textidee da und dann ergibt sich die Musik daraus.
Konfekt im Bauch, mache ich die Augen gar nicht erst auf. Ich trinke eine volle Flasche Sirup aus, sonst komme ich aus dem Bett gar nicht raus. Und sind keine Lollis mehr im Schrank, fühle ich mich ernsthaft krank. Marzipan beim Fahrradfahren, Schokokuss im Omnibus, Butterkeks für unterwegs, Karamell im Karussell. Und bitte, bitte, etwas Süßes, aber bunt muss es sein und muss gut schmecken.
Was ist deine wichtigste Fähigkeit, die dich in die Lage versetzt, Kinderlieder zu schreiben?
Naja, ich bin schon Pädagoge und kann natürlich auch nicht leugnen, dass ich 15 Jahre lang das ganz professionell von morgens bis abends gemacht habe. Also da gehört schon dazu, dass wir uns immer auch in die Sichtweise eines Kindes oder wir haben ja oft verschiedene Milieus, ne, auch rein versetzen können und dieser ganze, also ich habe mich ja natürlich im Studium mit Sozialisationsprozessen beschäftigt, mit ganzheitlichen Konzepten, mit verschiedenen pädagogischen Konzepten, Montessori, Pädagogik oder Waldorf und so weiter und dieses Wissen auch von der Theorie her, das sozusagen in die praktische Arbeit umzusetzen, das glaube ich, versuche ich eben auch umzusetzen. Also ich bin schon eher ein pädagogischer Kinderliedermacher.
Du bist mit einer Zeitmaschine in die Vergangenheit gereist, denn du bist eingeladen zur Party bei den Cashs. Es sind viele Größen aus der Popwelt dort, unter anderem Ralph McTell,
Paul Simon
und
Tom Paxton,
Walter Mossmann und Norah Jones. Bei den Carter Cashs ist es üblich, sich den Eintritt als Neuling mit einem Lied zu verdienen. Vor dem gemeinsamen Essen bittet Johnny Cash dich deshalb, eines deiner Lieder vorzutragen. Welches spielst du?
Da passt vielleicht ganz gut die Sternenfänger, weil es wird ja gegessen und vielleicht ist dann danach ein bisschen oder davor auch ein bisschen Bewegung angesagt. Das heißt, alle greifen dann nach den Sternen. Du kennst auch das Lied.
Wir sind die Sternenfänger, oh, Sternenfänger, oh, oh, Sternenfänger, oh, Sternenfänger, oh.
Genau. Ist also ein kleiner Swing, also und ist ein direktes Mitmachlied. Das heißt also, ganz direkt können die Kinder mit einsteigen und ist eine sehr schöne Abschlussnummer und auch eine Nummer, die sehr bewegungsfreudig ist.
Ganzen Körper raus, saugst sie wieder rein, wie ein Staubsauger tief rein. Streck dich und fang die Sterne ein.
Wir sind die Sternenfänger.
Sitzt in einer Talkshow bei Giovanni Di Lorenzo und er fragt dich, Kinderlieder, kann man davon leben? Was sagst du ihm?
Also ich kann schon ganz gut von leben. Also mittlerweile halt auch, das ist eigentlich, da haben wir Glück gehabt, auch von den Tantiemen. Ja, das gehört ja auch dazu. Und ich kann das nur positiv bejahen. Und im Vergleich zu meinem Job im öffentlichen Dienst stehe ich sogar ganz gut da.
Schön,
super.
Dankeschön.
Gut zu hören und schön, dass du bei uns warst, dich auf den Weg gemacht hast und dich mit uns unterhalten hast.
Vielen Dank auch für die Einladung.
Auch so viele Tipps und Tricks, also wir haben einen guten Einblick bekommen auch in diese Verlagswelt, wie man vorgehen kann.
Und wir bedanken uns auch noch bei Alex Pechmann,
der
hier im Verborgenen sitzt und diese Aufzeichnung wunderbar betreut und uns ganz entspannt die Möglichkeit lässt, uns hier zu unterhalten, wie wir wollen. Vielen Dank, Alex.
Der hat eine ganz coole Kommunikation, finde ich. Ich finde, der geht sehr gut mit uns um und sehr klar. Das finde ich super. Dankeschön. Ja.
Ich meine, wir sind ja hier auch in Südhessen und da hört er ja auch ein bisschen auch meinen Dialekt raus. Ich komme ja aus dieser Gegend hier, eigentlich aus Mainz, ist nicht so weit von hier. Aber diese SCH-Laute und so weiter, die sind ja typisch auch für die Gegend hier. Ne?
Meldet uns zurück, was ihr zu sagen habt, wenn ihr auch Fragen habt oder wie auch immer, dann schreibt uns eine Mail, schreibt uns bei Instagram, bei Facebook und schreibt uns einen Brief, schreibt uns was auch immer. Wir bemühen uns, alles zu beantworten und auch eure Anregungen aufzunehmen.
Ihr könnt auch oder ihr sollt auch in die Playlist reinhören, die es zu der Folge geben wird, mit den Lebensliedern von Wolfgang Herring und mit natürlich auch Liedern von Wolfgang, über die wir gesprochen haben.
Und die sich schon angedeutet haben, Sternenfänger, das Schlangenlied.
Ja.
Wenn ihr das noch nicht kennt, unbedingt reinhören, sonst auch.
Gut, und dann
meldet euch zur Arbeitsgruppe an, aber das haben wir vorhin schon gesagt. Ja.
Dann bleibt uns eigentlich nur noch Tschüss zu sagen. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns, wenn ihr auch da dabei seid.
Einen schönen Tag noch.
Danke. Tschüss.
Vielen Dank für die Betreuung.
Kann man davon leben? Kann man davon leben? Kann man davon leben? Oder geht das eher nebenbei?
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.